Dann erreicht mich um 2 Uhr früh ein Telefonat. Er ist gestorben. Herzinfarkt. Der Wohnwagen zu Hause, gepackt. Das Leben hat einen anderen Plan. Da habe ich verstanden, wenn ich meine Träume immer nur weiter auf später verschiebe, dann ist das Risiko groß, dass sie sich nie leben werden. Leben rein ins Büro oder Büro raus ins Leben. Okay, das haben wir immer gemacht. Wenn nicht Druck da ist, dann machst du es auch immer so weiter. Unternehmer zu sein, findet viel im Kopf statt. Und die Währung Zeit siehst du in Bildern. Wenn ich mich so zurückerinnere auf die Jahre 2015, 2016, 2017, wo der Umsatz sehr hoch war, auch vorher. Ich erinnere mich an fast gar nichts. Das geht rauf, runter. Manchmal spielt der Körper mit, manchmal weniger. Aber der Ballast ist immer das Schlimmste, was man mitschleppt.
Hallo und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und ich habe heute eine Folge für dich, die wirklich inspirierend ist, die ein Thema aufgreift, das ich deshalb so interessant finde, weil es wirklich ein Alltagsthema ist, weil es eine Möglichkeit skizziert, das eigene Leben zu verändern auf einem Feld, was wir oft gar nicht so sehen, als ein Feld, in dem sich groß was verändern lässt, was dann Einfluss auf unser Leben hat. Ich spreche heute mit Alex Weidgruber. Alex ist aus Österreich nach Hamburg gereist, um seine Geschichte hier heute zu erzählen. Alex ist Unternehmer. Alex ist aber auch leidenschaftlicher Radfahrer. Und wir werden heute erfahren, wie diese beiden Rollen nicht mehr getrennt voneinander, parallel nebeneinander herliefen, sondern wie die verschmolzen sind, wie er sie verschmolzen hat. Nach einem sehr einschneidenden und bewegenden Erlebnis, das ihn, wir würden hier im Norden Deutschlands sagen, auf den Pott gesetzt hat, das ihm wirklich vor Augen geführt hat, dass er so, wie er bislang gelebt und vor allem gearbeitet hat, nicht weitermachen möchte. Und er hat einen radikalen Schritt vollzogen und etwas geändert. Darüber sprechen wir heute. Wir sprechen darüber, wie er es angestellt hat, mittlerweile einen Großteil der europäischen Hauptstädte mit dem Fahrrad zu erreichen, von Österreich aus. Aber ich will hier an dieser Stelle gar nicht zu viel vorwegnehmen. Am besten gehen wir gleich rein in das Gespräch. Ich will nur kurz noch hinweisen auf ein Buch, das Alex geschrieben hat. Das heißt Mein Büro auf 2 Rädern. Und das gibt dann doch schon einen kleinen Hinweis darauf, in welche Richtung es heute gehen wird in dieser Folge. Mehr zu dem Buch sage ich nochmal im Outro nach unserem Gespräch. Du kriegst es auf jeden Fall überall, wo es Bücher gibt und nicht nur in Österreich. Bevor wir jetzt ins Gespräch gehen, atmen wir aber noch einmal kurz tief durch. Alex, herzlich willkommen bei Frei Raus.
Hallo Christo, grüß dich.
Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, mit dir zu sprechen über deine Geschichte. Du bist ja Unternehmer.
Ja.
Was heißt es genau? Ich meine, am Ende sind wir alle Unternehmer, ja. Wir haben verschiedene Unternehmungen. Ein Abenteuer ist auch ein Unternehmen, aber ich meine es tatsächlich im beruflichen, im Business-Sinn. Was ist dein Job?
Also ich weiß gar nicht, ob ich mich noch als Unternehmer nennen darf, weil das Leben hat sich bei mir um 180 Grad gedreht, würde ich mal sagen, die letzten Jahre. Hatte ich vor 7 Jahren noch 12 bis 15 Mitarbeiter, bin ich jetzt schon eher selbstständiger als Unternehmer. Also mein Job ist eigentlich, ich habe ein ganz klassisches Handelsunternehmen. Wir verkaufen Lebensmittel in die zum Beispiel deutschen Supermärkte rein von Italien. Und eigentlich wäre das ein klassischer Großraumjob.
Das heißt, ein Großraumjob, das wäre dann so, wie du es beschrieben hast, 12 bis 15 Mitarbeiter schon mal mindestens, wie du es mal hattest, die dann dafür sorgen, dass das ganze Ding läuft. Und so sah es ja aber auch bei dir aus.
Ja, genau. Also ich hatte das unter, also wir, das Büro bei uns war eigentlich so, wie man sich ein klassisches Großraumbüro vorstellt. Buchhaltung, Disposition, Chefbüro, viel Telefone, viel Lärm und sehr viel Stress.
Im Chefbüro hast du nicht alleine gesessen, oder doch? Ihr wart zu zweit, glaube ich.
Also es war so, dass ich mit 20 Jahren in das Unternehmen eingetreten bin. Also da waren wir drei Geschäftsführer. Also das heißt, ich war dort damals noch kein Geschäftsführer. Ein Geschäftsführer war mein Vater und der andere der Kompagnon. Und ich bin dann im Laufe der Jahre dann, also habe ich auch mich so weit dann nach vorne gearbeitet, sagen wir mal so, dass ich auch zum Geschäftsführer ernannt worden bin, wobei mir das gar nie so wichtig war. Es war eigentlich so, dass ich in meinen Jugendjahren auch Fehler gemacht habe, also es ist nichts Dramatisches, aber Schule zu früh abgebrochen, zum Leid meiner Eltern, zur Freude meiner Lehrer, muss ich sagen, weil ich war... Also schon in meiner Kindheit immer, ich versuchte effizient zu sein und habe dann eben gemerkt für mich, dass der Lehrstoff in der Oberschule nicht, das war nicht unbedingt mein, ich hatte keine Fächer, was mich jetzt so richtig inspiriert haben. Und ich war immer eigentlich schon so, wenn ich beim Fenster rausgeschaut habe, da habe ich immer gedacht, ach, jetzt wäre es doch cool draußen zu sein. Habe die Schule dann abgebrochen und ja, habe dann eine Lehre als Elektroinstallateur gemacht. Habe aber dann auch gemerkt, einige Jahre später, als hätte ich vielleicht nicht, also der Beruf hat mir gut gefallen, aber ich habe halt einfach gemerkt, dass ich in meinem Leben doch noch was anderes vorhat. Und dann habe ich die große Chance bekommen, im Unternehmen von meinem Vater einzusteigen. Am Anfang dachte ich überhaupt nicht, dass das eine gute Idee ist. Aber ich habe gesagt, ich mache es trotzdem und versuche Vollgas zu geben. Ich habe mir gedacht, das ist die Chance, die ich jetzt bekomme und die muss ich nutzen. Ja, das habe ich dann auch, glaube ich, gemacht. Ich habe dann wirklich versucht, mit allen Mitteln mich in jeden Bereich reinzufuchsen und einfach versucht, das alles aufzuholen, was ich versäumt habe, weil ich ja nicht Abi gemacht habe und so. Ja, und dann praktisch waren wir drei Geschäftsführer, bis ich dann im Jahr 2018, 2019 zum alleinigen Geschäftsführer geworden bin.
War dein Vater noch im Unternehmen, als ihr diese drei Geschäftsführer wart? Es ist ja manchmal auch gar nicht so einfach in einem Familienunternehmen. Wann zieht sich dann der Senior raus? Wann darf der Junior wirklich übernehmen? Und wie viel Einfluss hat der Senior aber noch hintenrum?
Ja, das ist wahr. Wir haben dann die Rollen, sagen wir, eigentlich zu dritt sehr gut aufgeteilt. Ein Kompagnon hat sich im Tagesgeschäft um die Tagesgeschäftsdinge gekümmert. Mein Vater hat sich um die Bankgeschäft und um die Qualität gekümmert und ich habe dann praktisch, das würde man in großen Unternehmen den CEO nennen, ich habe mich dann ums Gesamte gekümmert, bin beim Tagesgeschäft danach aus, war dann allein im Chefbüro, sage ich mal so, obwohl mir das gar nicht wichtig war, aber ich habe auch gelernt, wenn ein Chef zu viel sich einmischt im Tagesgeschäft, dann wird es problematisch. Und ich habe mich dann 2016 rausgezogen vom Tagesgeschäft, habe dann immer mehr Leute eingestellt, weil ich gesehen habe, okay, wenn es gut organisiert ist mit Mitarbeitern, dann kann das auch ein Unternehmen dann auch wachsen. Und für mich war es in der Zeit das Wichtigste, mein Traum, dass das Unternehmen wächst. Ich würde mich in der Zeit als Workaholic bezeichnen.
Hat es funktioniert? Ist das Unternehmen gewachsen?
Es ist gewachsen, ja. Es ist schnell gewachsen. Natürlich, heutzutage ist es ja ein bisschen so, dass die Menschen überhaupt in den sozialen Medien und so immer die großen Player sehen. Oftmals ist es in den kleineren Unternehmen. Also jetzt sprechen wir von meinem Unternehmen, da sprechen wir in der Range von 10 bis 20 Millionen Umsatz, ne? Dass da der Stress manchmal höher ist als mit den größeren Unternehmen, weil dann natürlich die Ressourcen auch kleiner sind. Und deshalb, wenn man heute in dem Bereich bestehen möchte oder auch wachsen, dann sind die Anstrengungen wirklich mal oftmals schmerzhaft groß.
Wie kam es dann, dass aus diesem wachsenden Unternehmen mit doch einigen Mitarbeitern eine One-Man-Show wurde? Das hast du ja gesagt, du sitzt ja heute jetzt hier als quasi Selbstständiger ohne genau. diese Mitarbeiter, die es da gab.
Kam über Nacht, muss man sagen, weil einer unserer Geschäftspartner, also nicht mein Vater, der andere Geschäftspartner, stand kurz vor seiner Pensionierung. und ich habe ihm die restlichen Anteile abgekauft. Sein Traum war es immer, mit einem Wohnwagen durch Europa zu fahren. Er hat gesagt, so, jetzt habe ich gearbeitet, mein ganzes Leben, Vollgas geben. Den Wohnwagen habe ich mir jetzt gekauft und nächste Woche geht's los. Und dann erreicht mich um 2 Uhr früh ein Telefonat, wo es heißt, er ist gestorben. Herzinfarkt. Der Wohnwagen zu Hause, gepackt und das Leben hat einen anderen Plan. Und da habe ich verstanden, wenn ich meine Träume immer nur weiter auf später verschiebe, dann ist das Risiko groß, dass sie sich nie leben werden. Und mein Traum war es, mit deinem Fahrrad durch Europa zu fahren, die Hauptstädte Europas zu erreichen. Aber für mich war das klar, das ist dann später mal. Wenn ich mal in Pension bin und Ruhestand, wobei ein Unternehmer, der ein Unternehmen hat, dass der mal in Ruhestand geht, dann muss er schon fast rausgeprügelt werden. Aber das bedenkt man gar nicht, weil man meint ja, der Traum ist immer steigende Umsatzzahl. Und ja, auf jeden Fall habe ich es dann verstanden, dass ich es nicht riskieren kann, meine Träume auf später zu schieben. Und für mich kam aber nicht in Frage auszusteigen. Also man muss dazu sagen, ich habe die Unternehmensanteile auch gerade gekauft gehabt mit einer höheren 6-stelligen Summe. Und aussteigen kam als solches gar nicht in Frage. Wollte ich auch gar nicht. Ich liebte mein Unternehmen. Aber ich wusste, ich muss Wege finden, wie ich meinen Traum und das Unternehmersein verbinden kann. Und daraus ist dann mit der Zeit mein Büro auf 2 Rädern entstanden und hat alles verändert.
Warst du zu diesem Zeitpunkt schon allein verantwortlich? Also konntest du selbst über die Geschicke des Unternehmens dann entscheiden?
Ja, ich hatte 100% Geschäftsanteile. Das war ja das Kuriose, was mein Umfeld nicht verstanden hat. Jetzt kauft er im gleichen Monat Geschäftsanteile um 100%, also, und dann packt er seine Sachen und steigt auf dem Fahrrad und fährt los. Das, was dann passiert ist, ist eben, es passte damals alles zusammen. Man muss sagen, es war nach Corona und die Leute wollten alle Veränderungen. Ich wollte diese Veränderung aber nicht wegen Corona oder wegen der Geschichte von Corona, sondern eben, weil ich verstanden habe, dass ich meine Träume nicht aufschieben darf. Und am Anfang hatte ich es dann so geplant, okay, klar, ich habe 12 Leute im Geschäft, das geht ja super. Ich fahre los, mache meine Geschäftsführung mit einem Headset und mein Team kümmert sich um das Tagesgeschäft. Alles wunderbar. Aber dann hat uns die Kündigungswelle getroffen. Also immer mehr Mitarbeiter verließen das Unternehmen aus den verschiedensten Gründen. Das hat jetzt nichts mit meiner Radfahrt zu tun gehabt, sondern das hat eher mit dem zu tun gehabt, dass Leute einfach Veränderungen wollten. Das war damals, 2020, glaube ich, in vielen Unternehmen so. Und bei mir war es dann so, dass ich natürlich immer mehr Tätigkeiten vom Unternehmen, also ich war ja nicht mehr im Tagesgeschäft, aber das, klar, was willst du machen? Du hast die Verantwortung. Das ist dann auf mir zurückgefallen, ist auch klar. Nicht? Ich trage die Verantwortung. Trotzdem wollte ich aber meinen Traum nicht aufgeben. Und dann, eben wie gesagt, dann ist das entstanden, dass ich stand vor einer großen Entscheidung. Oder ich nehme mein gesamtes Leben mit ins Büro und werde das nicht mehr oft verlassen. Ich weiß, ich habe mit meiner Frau gesprochen. Okay, jetzt sind mir die 2 Leute auch weg. Jetzt ist die auch noch weg. Jetzt komme ich nicht mehr raus von dem Büro. Ich habe keine Chance mehr. Und dann war eben die Entscheidung, Leben rein ins Büro oder Büro raus ins Leben.
Du hast aber ja Verträge gehabt, Umsätze gehabt, Verpflichtungen ja auch gehabt, die du bis dahin mit 12 MitarbeiterInnen bedient hast. Die waren auf einmal nicht mehr da oder es wurden sukzessive weniger. Was hat das denn bedeutet für das Unternehmen? Weil die Geschäfte müssen sich ja in irgendeiner Form auch verändert haben. Du wirst nicht das Gleiche haben machen können mit sehr viel weniger Menschen.
Doch. Aus dem Grund, weil, also ich habe halt gelernt, wenn man Unnötiges streicht, dann entsteht einfach Raum für Zeit. Ich musste einfach Unnötiges streichen. Also ich saß da, ich kann mich erinnern, ich hatte auf meinen Schultern 10 Millionen Euro Umsatz, aber nur mal eine Mitarbeiterin im Büro. Und das war für die Buchhaltung zuständig. Und es war utopisch, in dem Moment zu denken, dass ich jetzt das Büro mit raus ins Leben nehme. Von mir war es eher schon mal so, wie kann ich das stemmen, ohne dass ich in Burnout rutsche und ohne dass ich das Unternehmen an die Wand fahre. Ne? Und dann war der erste Schritt, Papier muss weg. Ich kann mich genau erinnern, den Drucker genommen, der was schön in Greifweite war, haben abgeschlossen und haben in den Keller gebracht. Ich hatte keinen Drucker mehr. Wusste am Anfang gar nicht, was soll ich jetzt machen. Aber innerhalb 1-2 Tagen war das Papier weg. Also das Papier war noch da, aber es kam kein neues mehr nach. Und ich habe dann gelernt, ich kann wirklich, wenn ich unter Druck bin, Verbesserungen schaffen. Das war dann sukzessive, dass ich dann dran gegangen bin und gesehen habe, okay, das haben wir immer gemacht. Wenn nicht Druck da ist, dann machst du es auch immer so weiter. Aber unter Druck manchmal passiert es, dass du sagst, jetzt kann ich es nicht mehr so weitermachen. Und das war dann die Veränderung. Und ich konnte dann die ersten Jahre den Umsatz weiterführen, musste aber natürlich dann schon im Unternehmen schauen, dass ich Unnötiges eben streiche. Und unter Unnötigen verstehe ich nicht nur Papier, sondern auch schlechten Umsatz. Da haben mich viele gefragt, was ist bei dir schlechter Umsatz? Na, das ist der Umsatz, der mir viel Zeit und Ressourcen kostet, aber eigentlich gar keinen Ertrag. Und da hatte ich viel davon im Unternehmen.
Aufs Fahrrad, dann Büro aufs Rad. Ja. Wie sieht das genau aus? Also wie sah das aus? Wie hast du das gemacht? Du hast dein Fahrrad genommen, so, und Büro, was bedeutet Büro denn, wenn du das Büro mit aufs Fahrrad nimmst? Ich erinnere mich, ich hatte hier mal den Gunnar Fehlau zu Gast, der war schon öfter im Frei-Raus-Podcast und sagt dir auch was.
Ich habe das Buch.
Der ist mit einem Lastenrad losgefahren ein ganzes Jahr und hat vom Lastenrad aus gearbeitet, hatte aber, naja, da auch wirklich die Möglichkeit, richtig viel reinzupacken in das Ding. Ne? Also war gut ausgerüstet. Ich erinnere mich noch, als er hier in Hamburg vorbeikam, verschiedene große wasserdichte Packtaschen da drauf, alles gut sortiert. Ja. Wie hast du das gemacht? Wie groß war dein Büro, das, was du mitnehmen musstest aufs Rad?
Ja, also es ist so, also ich habe in meinem Büro, ich habe es heute ja auch mit, ne? Ich habe es neben dir also hergestellt.
Das sind keine großen Packtaschen, die ich hier sehe.
Nein, ne? Also es hat sich mit der Zeit ergeben, weil ich muss dazu sagen, mein erster Reise ging nach Rom, da war ich nur für die Geschäftsführung zuständig. Die zweite Reise im selben Jahr nach Berlin, also immer von Südtirol aus starten. Und da hatte ich dann ein Tablet mit einem Headset und hatte noch Mitarbeiter da im Büro. Und habe dann gesehen, okay, ich muss, wenn ich praktisch das Papier weg habe, kommen wir nochmal auf das Papier, dann brauchst du keine Schränke mehr. Wenn du keine Schränke mehr brauchst, dann brauchst du keine Wände mehr. Und wenn du keine Wände mehr hast, dann brauchst du kein Büro mehr. Also, und dann habe ich das eigentlich auf meinen Laptop reduziert. Also heutzutage kann man wirklich, natürlich ist es auch durch die Digitalisierung jetzt alles viel einfacher geworden. Das wäre vor 10 Jahren unmöglich gewesen. Aber ich habe wirklich bei mir nur den Laptop und die Ladegeräte. Mehr habe ich nicht mit. Das Problem ist ja nur, wenn du das Büro, sage ich mal so, weil ich weiß, wenn du heute nicht viel Taschen mit hast und so, wenn du heute das Büro willst aufs Rennrad binden, dann hast du das erste Problem. Es gibt keine Radtasche für ein Laptop oder für ein mobiles Büro. Also ich weiß nicht, gibt es jetzt, aber bis heute noch habe ich noch keines gesehen. Also musste man anfangen. Mir hat jetzt letzthin jemand geschrieben, ist eigentlich eine bekannte Influencerin, wie ich das gemacht habe, den Laptop aufs Rad zu binden. Ne? Also du kannst Zeiten
aufs Rennrad, aufs, ne, muss Rennrad, man sagen. Also man ohne sagen, Gepäckträger.
Ohne Gepäck.
Ja, mit Gepäckträger viele Möglichkeiten.
Dann gibt es, ne, viele Möglichkeiten.
Auch mit Laptop-Fächern und so.
Aber bei mir ist eben so, ich will doch meine sportliche Leistung auch unterkriegen. Also für mir ist das Gefühl, Rad zu fahren, wichtig. Also ich bin kein klassischer Reiseradfahrer. Also für mich ist schon, ich mache am Tag 150, 200 Kilometer und will, und ich liebe das Rennradfahren und ich will das auch spüren. Deshalb kam es für mich gar nicht in Frage, dass ich mir an Reisetaschen da anhänge. Also ich wollte wirklich das Rennradfeeling beibehalten und habe mir dann eben durch eine Eigenkonstruktion, die was ich bis heute noch habe und jetzt auch nächste Woche starten werde mit denen, eine Konstruktion gemacht, wo ich praktisch mein mobiles Büro zwischen den Bremshörner reinbringe. Hatte aber am Anfang viel Probleme, ich kann mich erinnern. Am Anfang drückte das Ding gegen die gegen die Bremszange drunter und dann hat es abgebremst und das ist, es ist alles, wir wissen es beide, es klingt immer alles so schön, aber manchmal ist es auch nicht immer so einfach gewesen.
Aber was bedeutet das zwischen den Bremshörnern? Ist das Aufbewahrung oder hast du da wirklich dann einen Tablet oder einen Laptop, dem du arbeiten kannst, während du fährst?
Ja, das wäre jetzt natürlich, ich brauche keiner erschrecken auf Europas Straßen, dass einer auf dem Rad rum mit einem Laptop klimmt. Also das nicht. Also ich habe mein Armaturenbrett, nenne ich das, da habe ich das Handy positioniert, dass ich es anschauen kann, aber das sehe ich nicht gefährlicher als wie ein Armaturenbrett fürs Auto. Also da empfange ich da sehe ich halt die WhatsApp-Nachrichten oder die E-Mails. Ne? Und das brauche ich, weil ich einfach, in meinem Business ist es extrem wichtig, dass ich immer gleich erreichbar bin, also dass ich immer ständig erreichbar bin und dass ich auch reagiere auf die Nachrichten. Mit dem Fahrrad ist es einfach, weil da kannst du einfach rechts anhalten. Also der geht schnell. Wenn du jetzt mal wirklich was zurückschreiben musst oder so, das geht schnell. Straßenrand, bleibst du stehen und schreibst zurück. Oder es mit dem Headset, du telefonierst zurück. Beim Laptop ist es so, dass ich praktisch mir zum Plan gemacht habe, das ist wie ein Baukasten, wo ich sage, ich trete eine Stunde in der und der Geschwindigkeit und dann suche ich mir einen Supermarkt und dort richte ich mein mobiles Büro ein. Das heißt dann Laptop auf, Steckdose suchen, das ist klar wichtig. Ich verpflege mich und arbeite auf dem Laptop. Wenn was wirklich dringend ist, sofort, dann muss ich halt sofort stehen bleiben, den Laptop rausziehen, ne, und arbeiten. Aber das funktioniert, weil im Endeffekt geht es bei mir ja um eine andere Sache. Es geht darum, wenn man im Büro sitzt und Unnötiges streicht, wird Zeit frei, wie ich gesagt habe. Und was machst du mit der freien Zeit? Wenn du im Büro bleibst, dann vielleicht gehst du auf Insta, vielleicht gehst du auf YouTube oder du gehst eine rauchen, ich weiß es nicht. Aber das Problem ist eben so, du kannst nicht wegen der halben Stunde oder Stunde raus und will rein. Also das ist umständlich. Und ich wollte das umgekehrt machen. Ich habe mal gesagt, wenn ich Unnötiges streiche und Zeit frei wird, dann kann ich ja treten in der freien Zeit. Und dann, wenn es wieder zur Arbeit, also wenn wieder Arbeit da ist, dann bleibe ich stehen. Also das ist der umgekehrte Gedanke. Ne? Viele Mitarbeiter, habe ich gelernt, haben Angst vor der freien Zeit. Also wenn du Unnötiges streichst, wird Zeit frei und dann hast du das Problem, was mache ich derzeit? Da kann der Tag lang werden. Außer du setzt dich auf Fahrrad und nutzt diese zum Treten.
So ein Gedanke, der glaube ich schnell kommt, dass du, wenn du es hörst, so was du machst, dass du da Rad fährst und dir ständig gestört wirst, weil dann kommt eine E-Mail rein und dann ein Anruf und es ist gar nicht mehr dieses Gefühl von einem freien draußen unterwegs sein. Das siehst du aber eigentlich von der anderen Seite, indem du sagst, ich arbeite und darf zwischendurch Rad fahren. Ne? Das sind ja zwei unterschiedliche Seiten, von denen man drauf gucken kann. Und da verändert sich's dann ja schon. Das heißt, also wie nimmst du das wahr? Ist es für dich dann manchmal auch nervig, dass du jetzt anhalten musst? Oder freust du dich tatsächlich dann eher, dass du sagst, hey, komm, jetzt darf ich gleich wieder Radfahren zwischen den Arbeitsschritten?
Also ich wollte ja nie aussteigen und ich bin auch kein Aussteiger. Bei mir ist so, ich würde das gar nicht machen ohne mein Unternehmen. Also ich würde nicht losfahren, wenn ich nicht meine Arbeit dabei hätte. Wie fühle ich das? Also ich fühle mich eigentlich wie eine autarke Maschine. Der Laptop ist wie die Solarplatte. Der gibt mir Treibstoff. Und ich bin der Motor. Und ich könnte eigentlich, wie ich es mal eingerichtet habe, ewig weiterfahren. Weil, ich sage mal so, die finanziellen Mittel kommen ja von dem Laptop. Ne? Und ich bin da komplett autark. Und das ist das Gefühl von Freiheit. Hätte ich jetzt nicht den Laptop und das Unternehmen dabei, dann wäre ich nicht mehr frei. Weil dann hätte ich ja das Problem, dann wäre ich angewiesen, dass mal jemand das bezahlt.
Wie lange bist du in der Regel unterwegs? Das sind die Hauptstädte, die du als Ziel gehabt hast in Europa. Wie viel hast du schon gemacht? Das wäre so die nächste Frage. Aber wie lange? Also kommt ja auch drauf an, auf die Entfernung. Ja, Rom ist ein bisschen näher als Oslo von Südtirol aus. Wie lange dauert dann so eine Tour und bist du wirklich die ganze Zeit dann unterwegs? Ich habe noch ganz viele Fragen auch dann, wie du wirklich unterwegs bist, wo du pennst und so, das klären wir auch alles noch. Aber wie viele Tage sind das so in der Regel?
Also die Tage teile ich mal so ein, also wenn ich jetzt die Reise plane, dann muss ich das ein bisschen mit meiner Frau abstimmen, weil die fliegt danach. Es ist so, hätte ich meine Frau nicht, würde ich ganz sicher am Stück auch Monate weg sein. Aber die Sehnsucht zwingt einen dann wieder ins normale Leben zurück. Obwohl das normale Leben, muss ich dazu sagen, auch in Südtirol gar nicht mehr normal bei mir ist, schon seit über Jahren, weil die Radreisen haben mich gelehrt, effizienter zu arbeiten, weil während dem Treten hast du eine Zeit für Unnötiges. Ne? Und also, warum hätte ich das in Südtirol ändern sollen? Also ich habe gleich schon nach meinen ersten 2, 3 Radreisen gesehen, nö, ich lebe in Südtirol genauso weiter. Also ich habe mein Büro verlassen, habe es dann auch verkauft und bin, also nicht das Unternehmen, sondern das Büro, und lebe in Südtirol, wie auf meinen Fahrradreisen auch. Also in der Regel bin ich einen Monat unterwegs, dann fliegt meine Frau nach, dann bleiben wir vielleicht auch mal, wenn es ein schöner Ort ist, auch 1, 2 Wochen in Urlaub, wobei der Urlaub mehr von der Frau ist, weil ich arbeite dann halt in einem Starbucks weiter und halt nicht mehr auf dem Rad. Die Hauptstädte, was ich, also ich habe dann, das hat da, ich hole ich ein bisschen aus, warum ich überhaupt die Hauptstädte als mein Ziel hatte, mein Traum. Das war eigentlich nur ein Foto im Central Park in New York. 2017 war ich mit meiner Frau dort und nur zufällig hat die mir ein Foto geschossen. Ich war auf dem Leihrad. Ich habe am Abend das Foto angeschaut und habe gesagt, eigentlich wäre es ja cool, wenn wir in jeder Stadt, wo wir hinreisen, ein Foto mit mir auf dem Fahrrad machen. Ich war so ein mittelmäßig trainierter Radfahrer, aber hatte das immer gerne, aber gedacht, habe ich ein gutes Andenken. Dann war es so eigentlich, da sind wir einmal in Urlaub in Paris gewesen und ob du mal glaubst oder nicht, da war kein einziges Fahrrad frei für den Eiffelturm, ein Foto mit dem Eiffelturm zu machen. Das ist kein Witz, also es war so. Und da habe ich als Spaß gesagt oder nicht im Ärger eher gesagt, das nächste Mal nehme ich mein eigenes Fahrrad mit. Und 2 Tage später ist im Büro dann tatsächlich diese Landkarte entstanden, wo die Hauptstädte definiert waren, wo ich mit meinem eigenen Rad hinfahren möchte. Und so ist der Traum entstanden. Aber natürlich nicht, um den jetzt zu leben, sondern viel, viel später nach der Pension. Die Landkarte habe ich dann erst wieder rausgekramt und gesucht, wenn eben mein Geschäftspartner gestorben ist.
Du hast erzählt, dass du eine Frau hast, so Kinder?
Nein, mir sagen manchmal die Leute, ja, wenn du Kinder hättest, könntest du das jetzt nicht machen.
Ist der Gedanke, aus dem ich auch frage.
Ich sehe das aber anders. Ich sehe das anders, weil in den 20 Jahren, wo ich Workaholiker war, da habe ich immer gesehen, ich kann keine Kinder. Ich kann in dem Leben keine Kinder. Also ich bin so schon überstresst. Ich kann mich jetzt nicht auch noch um Kinder kümmern. Und wenn mir Leute sagen, ja, das ist eigentlich ziemlich egoistisch, was du jetzt machst, dann sage ich, ja, und wie egoistisch war ich vorher? Wo ich gesagt habe, nein, Kinder, nein, weil Umsatzzahlen mir wichtiger sind. Also ich sehe das bei mir umgekehrt. Aber natürlich, eines muss man schon sagen. Hätte ich Kinder, hätte ich wahrscheinlich, wäre ich das Risiko vielleicht gar nicht eingegangen, dass ich mein Büro aufs Rad lege und, weil natürlich das Risiko zu scheitern ist hoch. Also das muss man sagen. Wobei das Risiko zu scheitern im Büro auch nicht viel weniger ist. Also du kannst auch mit 15 Leuten scheitern. Also.
Da hängt dann noch ein bisschen mehr dran. Da hängen einfach 15 Leute dran. Ne?
Genau.
Wenn du allein bist, ist es dann nochmal was anderes. Aber wie läuft es denn mit dem Unternehmen aktuell?
Aktuell, also ich muss sagen, ich habe jetzt das 26. Jahr ohne einmal eine negative Jahresbilanz. Also rein vom Wirtschaftlichen her, man muss ja Erfolg definieren. Es ist, also ich definiere Erfolg anders als wie vor 6 Jahren. Für mich ist Erfolg jetzt nicht mehr nur die Währung Geld, sondern auch die Währung Zeit. Wenn ich jetzt nur im Umsatz gehe, dann würde ich sagen, ja gut, aber du hast 80% weniger Umsatz wie vor 6, 7 Jahren jetzt. Ne? Aber auf der anderen Seite sage ich, keiner sieht meine Zeit, was ich mehr habe. Nicht? Und ich frage mich manchmal, wo man der Währung Zeit einfach so wenig Beachtung schenkt. Weil ich mittlerweile gelernt habe, die Währung, also in meinem Alter, ich sage jetzt, dass ich in der jungen Generation auf jeden Fall meinen Weg empfehle, erst 20 Jahre Vollgas zu gehen. Ich sehe manchmal, dass die jungen Leute heute ihre Träume schon mit 20 leben. Ne? Aber sind das wirklich die Träume des Lebens, nach Australien einen Monat zu fliegen oder zwei? Ich glaube, dass die richtigen Träume vielleicht erst später kommen. Und wenn du dann in deinem Beruf nicht Vollgas geben hast, dann kannst du den nicht so wie ich jetzt leben. Das ist schwierig, nicht? Weil vielleicht kannst du dann eben nicht mehr das Risiko eingehen, so zu arbeiten oder die Träume so zu leben wie ich jetzt. Das wäre meine Message und meine Botschaft. Dann habe ich natürlicherweise, muss ich auch sagen, den schlechten Umsatz reduziert, wo ich gesehen habe, okay, ich schaffe das vielleicht auch nicht mein ganzes Leben lang, die 100% Umsatz allein zu stemmen. Und dann habe ich eben gesagt, okay, da gibt es ja das Pareto-Prinzip, das habe ich dann angewandt, 80-20er-Regel, das funktioniert fast überall, habe ich gesehen. Nicht? Auf jeden Fall, der Umsatz ist stark gesunken, aber also das Unternehmen ist nach wie vor profitabel und wenn ich meine Zeit noch mit reinrechne als Währung, dann bin ich sicher, habe ich die letzten 5 Jahre die erfolgreichsten meines Lebens gehabt.
Bringst du die wirklich in deine Bilanzen auch ein? Und wenn ja, in welcher Form? Oder ist es eher was so gedanklich im Hintergrund mitläuft? Die Zeit ist da ja auch noch, die darf ich auch nicht vergessen.
Ich glaube, Unternehmer zu sein, findet viel im Kopf statt. Und die Währung Zeit siehst du in Bildern. Wenn ich mich so zurückerinnere auf die Jahre 2015, 2016, 2017, wo der Umsatz sehr hoch war, auch vorher. Ich erinnere mich an fast gar nichts. Wenn ich die letzten 5 Jahre zurückschaue, dann weiß ich auch meine Umsatzzahlen. Dann habe ich zu jedem Jahr Bilder in meinem Kopf. mit dem Fahrrad nach Lissabon. Die Begegnung am Straßenrand mit irgendeinem fremden Menschen und die Unterhaltung. Und die Währung Zeit sehe nur ich in meinem Kopf. Die siehst du nicht in der Handelskammer oder irgendwo. Und deshalb ist der Erfolg, ich glaube, meinen Erfolg kann ich immer nur selbst definieren. Außerhalb ist es schwer definierbar, aber ich sehe es generell so. Wenn wir uns den Erfolg immer von anderen definieren lassen, dann wird man nie erfolgreich, weil es gibt immer noch den Erfolgreichen.
Wie schwer war und ist es für dich, das wirklich, also diese Erkenntnis, die du gehabt hast, pass auf, ich mache das jetzt so, dann durchzuziehen, weil es ja eine ist, die so völlig konträr ist zu all dem, was wahrscheinlich auch in deinem Umfeld passiert, wie die Menschen sich verhalten, wo sie einfach mit großen Fragezeichen und vielleicht sogar mit Sorgen dann auch drauf blicken, wie du das machst. Lebt dein Vater noch zum Beispiel?
Ja. Ja,
was sagt der dazu?
Er lebt noch, Gott sei Dank, und er unterstützt mich auch, so wie meine Frau und meine Mutter. Ich muss da wirklich sagen, für mich ist es gar nicht so wichtig, wie viel Menschen mich in meinem Vorhaben unterstützen, sondern dass es die richtigen tun. Und dazu, wie gesagt, gehört insbesondere meine Eltern, aber ganz besonders meine Frau, weil die hat es von dem ersten Moment an gestützt. Es mit dem Umfeld ist sehr schwer. Es ist sehr schwierig. Also bis heute noch, weil es entstehen die wildesten Gerüchte. Es entstehen, mein Südtirol ist ein Dorf, wo ich herkomme. Und natürlich, wenn man da gegen den Strom schwimmt, sage ich mal so, nicht? Dann natürlich muss was faul sein, nicht? Das ist klar. Also es entstehen die wildesten Gerüchte. Es haben sich auch Menschen von mir abgewandt. Aber ich bekomme neue Menschen dazu.
Warum haben die sich von dir abgewandt? Weil du das Unternehmen hast, in Anführungszeichen, fallen lassen, also weil es da keine Mitarbeiter mehr gibt? Oder warum? Kannst du das erklären? Ist das ein Selbstschutz? Weil wenn es so einfach möglich wäre und wenn man das unterstützen würde, dann würde man ja selbst vielleicht auch erkennen, ach, das, wie ich das hier alles so mache, so muss es gar nicht sein. es geht auch anders.
Ja, natürlich. Man muss ja auch immer aufpassen, dass ich... Also wenn der Verlag zum Beispiel von meinem Buch auf mich zukommen ist, da habe ich erst abgelehnt. Weil ich habe mal gedacht, ich liebe das Leben, wie ich es jetzt lebe, aber ist es wirklich vorzeigehaft? Also wir leben in einer Welt, wo es immer heißt, die Leute wollen nicht mehr arbeiten, nicht? Und jetzt komme ich noch und habe ein funktionierendes, gutes Unternehmen und fahre mit dem Rad durch Europa. Nicht? Ich glaube, bei mir ist es einfach, deshalb bin ich jetzt auch mehr in Social Media reingegangen und eben auch mit dem Buch, dass man meine Message versteht. Weil wenn man nur hört, okay, der fährt jetzt mit dem Rad durch Europa und das machen andere auch und dann arbeitet er halt vielleicht auch gar nicht nebenbei, könnte es heißen, dann wäre das natürlich ein Grund vielleicht, wo die Leute vielleicht sich abwenden. Aber auf der anderen Seite ist es so, wenn man meine Geschichte kennt, wenn man versteht, warum ich das mache und was ich auch damit sagen will, die Leute, die kommen dann, das sind dann fremde Leute, die immer mehr zu mir kommen. Aber wir wissen alle, es ist auch so, man glaubt meistens, was man glauben will. Und manchmal ist es halt so, dass Menschen vielleicht wie ich, die was gegen den Strom oder anders sind, dass die natürlich lange nicht verstanden werden. Vielleicht das braucht seine Zeit. Ne? Und ich versuche halt meines beizutragen, dass ich verstanden werde. Ne? Es geht eigentlich um den, wenn ich nochmal könnte, meinen Geschäftspartner, ich kann den Namen sagen, Mario Kaisen, dem würde ich sagen, 5 Jahre vorher. Also wenn ich die Geschichte 5 Jahre vorher gewusst hätte, wenn er noch gelebt hätte, dann hätte ich es vielleicht geschafft, dass er die 5 Jahre vor seinem Tod anders gelebt hätte. Ich weiß nicht, wie ich mich erklären kann. Also für mich ist es so, dass es gibt viele Marios da draußen. Und vielleicht erreiche ich einen, der was 5 Jahre vorher sagt, okay, jetzt lebe ich meinen Traum. Und dann wäre es schon wert gewesen.
Wenn du mit dem Rad gen Hauptstadt fährst irgendwo, dann hast du nicht viel dabei. Da haben wir schon drüber gesprochen. Du hast dein Büro dabei, das passt in kleine Tasche, ja, Packtaschen rein. Aber viel mehr hast du ja auch sonst nicht, weil du... aber ja auch nicht draußen irgendwo übernachtest, weil du nicht Klamotten für dann 3 Wochen dabei hast. Wie löst du das logistisch?
Ja, ich muss dazu sagen, natürlich, ich bin meistens auf den Hauptstraßen unterwegs, weil ich angewiesen bin, dass ich alle Stunde meine Steckdose finde für mein mobiles Büro, also für meinen Laptop. Ne? Und für mich ist es so, dass ich natürlicherweise in einem Hotel schlafe, jeden Abend, weil für komplexe Aufgaben wie die Buchhaltung oder Wirtschaftsberater oder so, die fallen ja auch immer an. Natürlicherweise brauche ich einen ruhigen Ort. Also weil wenn es schnell gehen muss, kann auch mal ein Bushäuschen dafür gerade stehen. Aber jeder, der was die Buchhaltung selbst macht, der weiß, es muss Ruhe sein. Und da vielleicht würde ich an meine Grenzen stoßen, wenn ich mit wenig Akku vielleicht irgendwo zwischen zwei Bäumen in den Feldern in Buchhaltung machen würde. Ne? Deshalb ist bei mir so, ich brauche nicht viel Gepäck, weil ich wasche jeden Abend. Ich übernachte im Hotel, dann werfe ich meine drei Sachen in das Waschbecken und wasche. Das hat sich so ergeben, weil meine Frau nach der ersten Reise in Berlin hat sie mich empfangen und da habe ich das noch nicht gemacht. Und
da hat sie gesagt,
ja, die Freude war schnell vorbei. dann habe ich gedacht, wie löse ich das jetzt? Und klar, manchmal ist die Lösung so zum Greifen nah. Ne? Das war selber ganz am Anfang, wenn ich noch Papier hatte, habe ich mir gedacht, wie bringe ich einen 12-Volt-Drucker aufs Fahrrad? Heute lache ich drüber, nicht? Aber die Lösungen sind manchmal vor unserer Nase. Aber sie kommen erst bei Krise oder Druck. Ich habe dann nicht viel Gepäck. Ich mag die Seitentaschen überhaupt nicht. Und ich versuche jedes Jahr noch Gepäck zu reduzieren. Weil ich einfach finde, man sollte als Radfahrer, aber nicht nur als Radfahrer, sondern auch oder als Radreisender, auch als Unternehmer Ballast ablegen. Ballast ablegen. Wir laufen alle mit so viel Gewicht rum. Denke ich mir, der Erfolg ist nicht immer nur wichtig, dass er sich gut anfühlt oder dass es ist auch manchmal die Leichtigkeit wichtig. Und ich sehe die Radreisen und das Unternehmertum eben sehr ähnlich. Also es geht rauf, runter, manchmal spielt der Körper mit, manchmal weniger. Aber der Ballast ist immer das Schlimmste, was man mitschleppt.
Welche europäischen Hauptstädte hast du schon erreicht? Also welche hast du schon besucht?
Also ich habe jetzt ja, um einige die namhaften aufzuzählen, war Rom, Berlin, London, Stockholm, Madrid, Lissabon, letztes Jahr Athen und Wien, ja, Berlin, Rom. Also es sind jetzt fast alle.
Die du aber immer sternförmig von Südtirol anfährst. Das heißt,
immer von meinem,
du machst jetzt nicht in Madrid und Lissabon in einem Schwung.
Madrid und Lissabon habe ich in einem Schwung.
Okay.
Da habe ich die Insel Mallorca auch mitgenommen. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Ich bin in Barcelona angekommen und habe in den alten Fotos rumscrollt und habe gesehen, dass ich und meine Frau, wir waren 2016, waren wir in Nizza und da war ja das Attentat damals. Und durch einen Zufall sind wir eine Woche vorher da gewesen, genau an einem Donnerstag, eine Woche vorher, weil wir waren mit dem Auto unterwegs nach Mallorca, weil wir die Räder mit hatten. Und ich kann mich noch gut erinnern, wir sind dann Cap de Pera rausgefahren, so heißt im Norden der Insel eine Bucht, und wir haben dort ein paar Fotos mit dem Rad gemacht und haben überlegt, wenn wir eine Woche vorher aber wenn wir jetzt eine Woche den Urlaub verschoben hätten, dann vielleicht wären wir bei den Anschlägen dabei gewesen. Und damals war die Idee, ist in mir greift auch, dass ich mal einmal mein Leben mit dem Rad nach Mallorca fahren möchte. Und dann hat sich das ergeben. Ich bin in Barcelona angekommen und dachte, jetzt bin ich mit der Fähre 5 Stunden weg hier. Aber ich hatte nicht so viel Zeit, um in Mallorca zu bleiben. Da habe ich immer gesagt, okay, da mache ich Inselhopping. Da bin ich mit der Fähre rüber nach Alcudia und habe die Nacht einmal die Insel durchgefahren und in der Früh bin ich auf die nächste Fähre rauf und bin wieder zurück. Ich glaube, ich habe die kürzeste Radfahrt der Geschichte gemacht. Einmal die Nacht quer durch Mallorca und wieder zurück.
Das ist dann ein Mikroabenteuer. Mikroabenteuer. Im Sinne, ja?
Ich habe mir schon gedacht, das könnte man vielleicht gewerblich machen, das Inselhopping mit dem Fahrrad. Auf jeden Fall, ich habe die Hauptstädte heuer mit der Tour, was ansteht über die baltischen Staaten nach Helsinki, habe ich dann alle erreicht, die ich definiert habe, bis auf eine. Und die eine lasse ich mir bewusst offen. Ich werde sie nicht anfangen. Das ist Istanbul, aber nicht, also bitte nicht verstehen wegen der Stadt, aber Istanbul habe ich auch eingetragen, aber ich will mir bewusst eine Stadt offen lassen. Weil ich gelernt habe, mir geht es gar nicht mehr darum, alle Hauptstädte Europas anzufahren. Mir geht es um den Weg dorthin. Und wenn ich das abschließe, dann habe ich, also ich fühle mich dann nicht gut, weil ich möchte in der Reise noch Jahre, wenn nicht bis immer bleiben. Deshalb lasse ich den Traum oder die Stadt lasse ich bewusst offen. Ich mache dann andere Touren, aber das lasse ich mal offen, weil vielleicht mache ich das dann mal wirklich in der Pension. Vielleicht mache ich das wirklich mal in meinem Ruhestand, dass ich sage, aber das ist dann nicht mal der Traum, sondern das ist nur das Kapitel zu schließen. Aber noch will ich es nicht schließen und ich bin mir auch in eines auch sicher, am Ende gibt es keinen Applaus. Nur weil ich dann das alles abgefahren habe. Welchen Applaus willst du erwarten?
Wie sehr guckst du rechts und links am Wegesrand und wie sehr machst du wirklich Strecke? Also hast du da den Raum? Ich habe das Gleiche jetzt den Savas gefragt, der rund um die Türkei gelaufen ist, wo es ja auch viel darum geht, einfach Distanz an einem Tag zu machen. Wie viel Raum bleibt da für Land und Leute?
Wir wissen, die europäischen Hauptstraßen sind ziemlich stark befahren. Also ich schaue da links und rechts, aber auch weniger wegen der schönen Landschaft, sondern mehr, dass wir uns den Standstreifen da teilen. Wo ich aber die besten Unterhaltungen meines Lebens gemacht habe, waren den Supermärkten am Parkplatz der Supermärkte. Also das würde man nie meinen. Und ich freue mich jetzt schon wieder drauf. Wenn man da sitzt mit seinem Fahrrad und einem Laptop hat, dann sprechen einen die Leute an. Und meistens ist es die ältere Generation, was mich anspricht und ihr über ihre Träume erzählt. Es ist wirklich, wirklich oft erstaunlich, wie Menschen darauf reagieren, wenn sie einen Fahrradreisenden oder vielleicht auch einen Läufer, wie das wirkt. Also ich am Anfang habe immer gedacht, boah, ich bin hier in verschwitzten Klamotten da, hoffentlich werde ich nicht als jemand anders angesehen. Aber ganz im Gegenteil, die Leute gehen auf einen zu und man bekommt, ich habe in ganz Europa bis jetzt also noch nie eine schwierige Situation mit Menschen gehabt. Ich bin da reich an, also in den Gesprächen, das hat mir wirklich bereichert, muss ich sagen. Und das ist für mich, wo ich wirklich sage, nicht die Landschaften habe ich so wahrgenommen wie die Gespräche.
Vermutlich bist du viel mehr am echten Leben dran, ja, als wenn du jetzt die Sehenswürdigkeiten abklapperst und schöne Fotos machst, ja, für Social Media oder für die Dia-Show zu Hause, ja, mit den lieben Verwandten oder so, weil du ja da bist, wo auch die normalen Menschen, ja, die Menschen, die vor Ort dort leben, sind, weil sie einkaufen, ja, weil sie was auch immer erledigen. Und was du beschreibst, dass das Teilen von Träumen, ja, oder dass Menschen kommen und das erzählen, einen darauf ansprechen, kenne ich auch. Und das ist, glaube ich, wirklich so ein Phänomen, dass wenn du als Reisender erkennbar bist oder als jemand, der da offensichtlich eine Art von Traum verwirklicht, dass Menschen auf einmal darin, in dieser Person oder in dem, was du da machst, ihre eigenen Träume sehen. Ne? Entweder die sie schon gelebt haben, von denen sie dann erzählen, oder genau die sie eben nicht gelebt haben, oder von Menschen, die sie kennen, die sie nicht gelebt haben, dass da auf einmal ja was ausgelöst wird, kann ich total gut nachvollziehen.
Das ist ja das Schöne dran. Ne? Also natürlich, also für mich ist die sportliche Leistung, wenn ich am Tag die auch das Rad mit 11 Kilo, ich habe ein 11 Kilo Rad, also mit Gepäck wird es fast auf 18 Kilo raufkommen. Für mich ist die sportliche Leistung wichtig. Für mich, also es gibt dann natürlich die Ultraradfahrer, aber für mich ist es in dem Moment wichtig, wo ich einfach sage, ich setze mal das Ziel in den Tagen und ich schaffe das mit meinem Unternehmen. Also das ist meine Challenge, wenn man so will. Aber natürlich ist es für mich am Anfang das Ziel gewesen, alle Hauptstädte zu erreichen, aber mittlerweile ist es wirklich, die Menschen zu erreichen. Ich schaue viel mehr nach den Menschen, wenn ich fahre und ich sehe auch, was mir zum Beispiel so geblieben ist auch, auf der Reise nach Stockholm, ich habe Pause gemacht, einen Kaffee gesessen bin, dann ist eine Frau am Straßenrand vorbeigegangen und da ist ein Bettler gesessen am Boden und die hatte ein Croissant mit für sich und hatte noch ein zweites mit. Und das hat sie dem gegeben. Eine menschliche Geste, mitten in den Trubel. Und für das muss ich ehrlich sagen, für mich ist es einfach so, ich sehe einfach so gern die Menschen auch bei den Reisen. Du lernst die Menschen einfach besser kennen. Auch wenn du es nicht sprichst mit denen, aber du siehst sie. Nicht? Und es gibt auch das Gute da draußen, sage ich immer. Nicht? Obwohl wir heute, wir leben ein bisschen in den Stress und jeder egoistisch. Aber das gibt's schon. Und das sind halt manchmal die Sachen auch, was ich bewusst auf meinen Reisen aufnehme gern.
Was waren so die skurrilsten Situationen, in denen du dich befunden hast, also in Verbindung mit dem Unternehmerischen?
Ich war da in Frankreich auf so einer Hauptstraße, wo, und Frankreich muss man sagen, wer mit dem Rad durch Frankreich fährt, also das ist schon grenzwertig. Also manchmal musste am Anfang ein paar Mal Google fragen oder darf ich da wirklich fahren? Nicht? Aber okay, das sind die Schnellstraßen dort, wo man den Seitenstreifen, was mittlerweile in ganz Europa mein Radweg ist. Da fühle ich mich wohl. Und genau auf dem, also diese Schnellstraße und auf dem Seitenstreifen hatte ich einen technischen Defekt. musste mein Rad abbauen und dann steht das halt da, wie man eh beim Fahrrad nicht, umgekehrt auf den, die zwei Räder nach oben. Da ist ein Auftrag reinkommen und ich setze mich daneben hin, nicht, Laptop raus und arbeite an. Nicht. Und natürlich, nicht, ich habe es am Anfang gar nicht verstanden, dass die Leute immer langsamer fahren, weil die haben wahrscheinlich noch nie einen Radfahrer am Straßenrand sitzen, der was gerade telefoniert und auf seinem Laptop rumhämmert. Aber vielleicht das Skurrilste war wirklich in Deutschland. Ein Kunde hat mir eine größere Ladung Weintrauben angeliefert, verweigert. Ich weiß, ich war in der Nähe von Eching auf meinem Fahrrad nicht und hatte einen Regenschutz an. Auto donnern vorbei, spritzen mich nass, aber ich habe gerade einen Call gemacht, nicht? Wegen dem Problem. Und habe dann mit dem Lieferant ziemlich hektisch rumdiskutiert und ich weiß nicht, was die Autofahrer gemeint haben. Was war aber passiert? Das Lager des Kunden war nicht weit weg. Dann bin ich in dem Aufzug zum Kunden gefahren. Also nicht ins Lager gefahren. Nicht? Und die haben mich am Anfang gar nicht reingelassen. In meinen Regenanzug auch nicht erkannt. Nicht? Dann bin ich halt 100 Meter weiter gefahren in ein Restaurant, habe mich dann wieder angezogen. Nicht? Die hat mir einen Schirm geliehen und dann bin ich so die Warenkontrolle machen gegangen. Der Kunde hatte recht, auf jeden Fall zurück wieder aufs Rad und dann wieder weiter. Also das war so unternehmerisch das Skurrilste. Aber sonst muss ich ganz ehrlich sagen, für mich, ob ich jetzt auf dem Kajak sitze, im Starbucks oder eben das mache auf dem Rad. Zum Beispiel jetzt, ich bin zu dir hergekommen, habe gestern die Firmenzertifizierung im Zug gemacht. Also für mich ist es eigentlich nur mal, es macht keinen Unterschied mehr, wo ich arbeite.
Helsinki steht jetzt an. Mhm. Ja, wann geht's los?
Nächste Woche tatsächlich. Also nächste Woche geht's los. Ich fahre über Prag, Vilnius, Riga, Tallinn. Warschau ist auch dabei. Und freue mich schon richtig drauf. Ich weiß, es wird hart. Vielleicht geht dir das auch so. Man vergisst immer die Schmerzen. Bei mir ist immer der vierte, fünfte Tag der schlimmste. Am vierten, fünften Tag schmerzt alles. Ich glaube, der Körper stellt sich da um. Am sechsten, siebten Tag läuft es wieder. Aber wenn man die Erfahrung hat, dann ist es angenehm, weil dann weiß man, okay, den Tag ist so, dann versuche ich da ein bisschen weniger Kilometer reinzubauen. Ne? Dann mache ich halt von mir aus 100 Kilometer und mache nicht gleich die 200. Es ist aber natürlich, man muss einfach sagen, weil mich fragen oft, hast du das in einem Zug gemacht? Viele meinen manchmal, dass ich das in einem Jahr gemacht habe und so. Nicht? Aber ich möchte immer wieder sagen, ich habe das nicht angefangen, um auszusteigen. Mir geht es auch gar nicht darum, dass ich jetzt ein Jahr weg bin, weil ich für mich persönlich befinde mich schon seit 6 Jahren auf einer langen Reise. Nicht? Deshalb ist für mich die Freiheit auch die, dass ich entscheiden kann, wann ich zurückkomme und wenn ich wieder starte. Das ist auch eine Freiheit. Nicht? Jetzt natürlich, wenn ich Sponsoren hätte oder so, dann würden die mir sagen, wie ich es zu machen habe. Nicht? Aber die Freiheit, also das bedeutet für mich auch Freiheit. Nicht?
Deine Frau unterstützt das weiterhin. Hat die auch Ambitionen, sportlich unterwegs zu sein? Du hast gesagt, Mallorca wart ihr beide mit den Rädern. Fährt die auch Rad?
Die fährt Rad, die fährt sehr gut Rad. Also ich muss schauen, dass sie da mithalten kann. Aber die hat zweimal eine Reise mit mir gemacht und das macht sie nie wieder. Das macht sie nie wieder. Weil natürlich entstehen auch brenzlige Situationen auf solchen Reisen. Nicht? Wenn du versiehst die einmal, dann bist du schon auf der Autobahn und solche Sachen. Und ich bin da eher der ruhigere Typ, der was die Lösung sucht. Und meine Frau ist halt eher, also da sage ich mal so, wir verstehen uns blendend. Sie ist sehr sportlich. Wir fahren zusammen lieber Kajak als Fahrrad.
Ihr versteht euch blendend, wenn ihr nicht zusammen unterwegs seid oder euch nicht seht. Nein, so weit wollen wir nicht gehen. Aber wie ist sie entspannt, wenn du unterwegs bist, wo sie doch weiß, wie du dann mit Situationen umgehst, mit denen sie vielleicht anders umgehen würde?
Also sie weiß, dass ich ein vorsichtiger Mensch bin. Also ich bin vielleicht viel vorsichtiger als alle deiner Vorredner, was hier waren. Also sei es im unternehmerischen Sinne, aber auch als Radreisender. Also ich überlege mir genau, wie ich es mache. Also ich schaue ständig auf meinen Körper. Also versuche wirklich, dass ich mich nicht übernehme. Also ich schaue als erstes auf den Radreisen auf meinen Körper. Das hat auch den Grund, weil ich als Unternehmer das nicht immer gemacht habe. Also ich sage immer, für den Burnout hatte ich einfach keine Zeit, aber Burnout hatte ich schon oft gehabt, ne? Aber ich hatte halt einfach keine Zeit dafür. Nicht? Und man kann gar nicht glauben, wie viel man sich, weil viele sagen ja, mit dem Sport machst du alles kaputt, 200 Kilometer oder 3000 Kilometer, dann sage ich, und als Unternehmer machst du manchmal mehr kaputt. Also wenn ich denke, was ich an körperliche Schäden hatte, als ich nicht noch 10 Stunden im Büro war.
Wie geht's dir heute im Vergleich zu damals?
die geschäftlichen Alltagsprobleme sind dieselben, aber ich sehe sie jetzt anders, entspannter. Wenn man zwischen den vier Wänden im Büro ist, dann hast du immer den Druck zum Erfolg. Wenn du im Büro bist, dann ist der Erfolg halt mal Zahl. Wenn ich auf meinem Fahrrad reisen bin, da habe ich die geschäftlichen Probleme dieselben. Aber du nimmst es anders wahr. Passiert dir sicher auch, wenn du in der Natur draußen bist und deine Sachen machst, dass du einfach ganz ein anderes Mindset bekommst. Also ich kenne Stress nicht mehr. Ich war krank vor Stress und jetzt kenne ich Stress gar nicht mehr. Meine Frau sagt immer, das gibt's ja nicht. Früher war mir alles zu langsam, bis ich in das Büro gekommen bin. Heute habe ich einfach Zeit. Also wenn du die Währung Zeit Beachtung gibst und es auch schaffst, die aufzubauen, dann hast du einfach auch für vieles andere auch viel mehr Ruhe und Zeit.
Passiert das automatisch bei dir, dass dieser Stress ja so reguliert wird? Weil es könnte ja auch sein, dass du sagst, dass Menschen, die vielleicht jetzt sogar zuhören, sagen, boah, stelle ich mir total anstrengend vor. Also wenn du deinen Beruf machen musst, dein Unternehmen leiten musst und dann noch Kilometer machen willst, 150, 200 Kilometer am Tag fahren willst, noch irgendwo ankommen willst, könnte ja auch ein Stressfaktor sein, ja, der nochmal den Stress erhöht. Ist es bei dir ja aber nicht. Steuerst du das in irgendeiner Form nochmal bewusst oder passiert das einfach automatisch, dadurch, dass du durch das Radfahren auch immer wieder dann körperlich einen Stressabbau vielleicht hast?
Ja, da ist so, würde ich noch so arbeiten wie vor 7, 8 Jahren, dann wäre es eine Katastrophe. Viel Stress macht man sich ja selbst. Also wir glauben manchmal gar nicht, wie viel Stress wir haben, was unnötig ist. Das habe ich gelernt. Also ich will da jetzt nicht für alle sprechen, aber ich habe halt einfach gelernt, den meisten Stress war ich selbstverantwortlich. Also natürlich ist es dann mit der Verwandlung vom Workaholic und der was Unnötiges gestrichen hat zu dem radreisenden Arbeiter, natürlich auch der Prozess gewesen, dass ich eben Unnötiges, diesen Stress auch vermieden habe. Ne?
Für dich war es das Radfahren, was der Anlass war,
genau,
der Auslöser
also
dazu?
Die Radreisen haben mich gelehrt, das haben sie mich gelehrt, weil ich hatte keine, ich musste durch, weil ich wollte meinen Traum erfüllen, meine Radreisen, also musste ich Unnötiges streichen. Ne? Und das ist meine Lernkurve. Und deshalb natürlich, wenn ich auf meinen Radreisen mich mit viel Unnötigen rumschlagen müsste, dann wäre das natürlich nicht auszuhalten. Deswegen, wenn sich da jemand angesprochen fühlt, dann würde ich ihm raten, bevor sich, es muss ja nicht Radreisen sein, es kann ja auch mal ein Spaziergang sein während der Arbeitszeit. Natürlich, wenn ich da durchaus noch mich muss um Papiere kümmern und so, da wird sogar der Spaziergang zum Stress. Nicht? Und ich glaube, das ist manchmal wirklich so, dass wir uns viel Stress in den Unternehmen sparen könnten, wenn wir wirklich nach Unnötigen suchen. Also ich optimiere dann sehe ich, okay, das funktioniert jetzt nicht. Aber natürlich, wenn du imstande bist, bis nach Lissabon mit dem ganzen Unternehmen zu fahren, dann schockiert dich in Südtirol nichts mehr, nicht? Vom Stress her. Nicht? Aber ich habe natürlich auch meine negativen Tage und meine schwierigen Tage vom Fahrrad, das ist klar. Weil der Körper muss mitspielen. Es ist schon eine Doppelbelastung, das ist schon wahr. Nicht? Aber das Unternehmen motiviert mich auch, das zu machen, weil es auf der anderen Seite ja natürlich, ich habe auch das Arbeitsmodell so geschaffen, dass ich nach Lissabon fahren kann mit dem Fahrrad. Und das ist auch schon Motivation etwas mit, also muss ich sagen. Nicht? Aber die Doppelbelastung ist, und ich meine, ganz, ganz schön reden darf man das natürlich auch nicht. Ich habe Freunde, die müssen die E-Mails ausdrucken zum Lesen. Und das natürlich, das will ich nicht kritisieren, aber der, was die E-Mails zum Lesen ausdrucken muss, natürlich kann schwierig dann so ein solches Arbeitsmodell fahren, das ist ganz klar.
Da wünsche ich dir wenige schwierige Tage und ganz, ganz viele gute Tage auf dem Weg jetzt nach Helsinki in den nächsten Wochen. Dank dir.
Vielen Dank für die Einladung. Danke dir.
Was für eine schöne, verrückte Idee, das Leben anders zu gestalten. Vielleicht sagst du jetzt, ja, bei mir ist es aber anders. Bei mir ist es familiär schwieriger. Ich bin doch mehr eingebunden. Ich kriege das nicht so hin. Das kann alles gut sein und das sind sicherlich alles nachvollziehbare Argumente. Manchmal auch Argumente, die sich schlichtweg nicht so einfach wegzaubern lassen. Aber wenn Alex Geschichte eins zeigt, ist, dass es sich lohnt, Dinge wirklich zu hinterfragen und zu gucken, wie kann ich es denn radikal anders machen? Wenn ich mal radikal anders drauf gucke auf mein Leben? Wo gibt es Möglichkeiten? Und Möglichkeiten, das ist tatsächlich das Stichwort, nach Möglichkeiten zu suchen und nicht nur nach Gründen, warum Dinge nicht gehen. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere gerne den Newsletter zu diesem Podcast. Unter christoförster.com/frei raus kannst du das tun und bekommst dann jetzt am Sonntag weiterführende Links und Infos zu dieser Folge. Unter anderem nochmal einen Link auch zu Alex Buch, Mein Büro auf 2 Rädern. Und darüber hinaus aber wie jede Woche eine weitere Inspiration. Dinge, über die ich so stolper. Manchmal sind es Produkte, die mir auffallen, Ausrüstungstools. Manchmal sind es Dokumentationen in den Mediatheken, die sich kostenlos abrufen lassen, die ganz interessant sind. Du kriegst da jede Woche eine Menge Input. Wenn du magst, dann hör gerne nächsten Dienstag wieder rein. Dann gibt es eine neue Folge frei raus. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Smile.